Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Du hast eines der 6.000 Tickets ergattert, die innerhalb einer Stunde, habe ich gelesen, ausverkauft waren. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Du durftest dir den Ostflügel des Palastes anschauen. Herzlich willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Neben mir im Studio sitzt Gabi Biesinger.
Hello.
Und zugeschaltet ist Christoph Prössel aus Blenheim, nordwestlich von London. Hi.
Ja, hallo.
Und wir hören es rauschen. Das Rauschen ist bei dir im Hintergrund. Du bist im Pressezentrum. Du erklärst uns mal gleich, was du da eigentlich genau machst. Es war wieder eine sehr ereignisreiche Woche in Großbritannien. EM-Finale, Parlamentseröffnung durch den König. Das heißt, hier geht jetzt der politische Alltag los. Und ein Teil des Buckingham-Palasts hat seine Tore erstmals für die Bevölkerung geöffnet. Du, Gabi, warst eine der Glücklichen, die sich das angucken durfte.
Yeah.
Darüber reden wir gleich. Ich spoiler schon mal, du hättest dein Wohnzimmer anders eingerichtet.
Ja, probably.
Erstmal spulen wir noch mal ganz kurz zurück zum Sonntagabend. EM-Finale, haben wir es alle verarbeitet? Christoph, hast du noch einen Pub gefunden, wo du das Spiel geguckt hast?
Ich habe das ja so ein bisschen langweilig zu Hause auf dem Sofa geguckt, nicht im Pub. Aber es war natürlich für mich trotzdem ein spannendes Spiel. Ich hätte Ihnen es wirklich von Herzen gewünscht, aber ich muss zugeben, die Spanier, auch für meine Amateuraugen, waren echt die bessere Mannschaft.
Ja, total. Gabi, wie hast du es erlebt?
Ja, ich habe zum Teil im Studio geguckt, bin dann aber rübergegangen in den Pub, weil ich ja die Endphase auch O-Töne fürs Radio suchend unter den Fans erleben wollte. Und ja, als ich dann kam, so 10 Minuten vor Schluss, war natürlich noch helle Aufregung, aber danach Tränen in den Augen, es war schon sehr niederschmetternd. Ja, also mir hat es auch leid getan, ich hätte es ihnen mal gegönnt. Jetzt sind es halt 60 Years of Hurt, weil 26 erst die nächste Chance auf einen internationalen Titel besteht. Aber ich war dann auch nicht so ganz böse, weil sonst hätte man Dienstag wieder sehr intensiv arbeiten müssen, weil man dann die Siegesparade in London hätte Bericht erstatten müssen.
Und ich glaube, die einzigen, die ein bisschen froh über das Ergebnis waren insgeheim, das waren die Kamerateams. Denn die Briten sind für ihre sehr klebrigen Bierduschen bekannt, wenn sie dann mal ein Tor schießen. Die Producerin hat hier schon gesagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Hoffentlich kommen wir da heil raus aus diesem Abend. So, Nationaltrainer Gareth Southgate. Gate hat entschieden, er tritt zurück. Er hat royales Lob erhalten. Gareth, ich möchte Ihnen danken, nicht als FA-Präsident, sondern als England-Fan, hat Thronfolger Prinz William geschrieben. Der Präsident des englischen Fußballverbands ist auf der Plattform X und hat gesagt, vielen Dank, dass Sie eine Mannschaft aufgebaut haben, die 2024 mit den besten Teams der Welt auf Augenhöhe ist. Ja, und wer macht jetzt weiter? Pep Guardiola, aktuell noch Manchester-Manager, aber der Vertrag läuft 25 aus. Jürgen Klopp, was meinst du, Gabi?
Ja, also hier werden ganz heiß gehandelt, vor allen Dingen ein paar Kandidaten, die in der englischen Liga unterwegs sind. Also Eddie Howe, Graham Potter, Mauricio Pochettino und aber auch Thomas Tuchel als deutscher Anwärter, der ja bei Bayern gegangen ist. Und Gary Lineker hat gesagt, holt doch Jürgen Klopp. Also ja, ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber zumindest entnehme ich hier der Daily Mail, die ja sonst sehr patriotisch ist, von einem Sportkommentator, dass man den Besten holen soll, wo immer er herkommt. Mhm. Also durchaus Offenheit für einen Nationaltrainer mit fremder Nationalität, sage ich mal. Wir bleiben gespannt.
Also, noch hält die 58 Jahre andauernde Pechsträhne an, aber du hast es gesagt, vielleicht klappt es mit dem Titel ja dann bei der WM 26. So, Christoph, jetzt zu dir zum Rauschen nach Blenheim Palace. Ich fasse kurz zusammen, das ist ein schönes Schloss, nicht weit von Oxford entfernt, wo sich gerade um die 50 Staats- und Regierungschefs aus Europa treffen. Heißt offiziell Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Gemeinschaft in dem Sinne, dass neben EU-Mitgliedern eben auch Beitrittskandidaten und Partnerstaaten eingeladen werden, um sich gemeinsam über Sicherheit in Europa auszutauschen. Das Ganze hat ins Leben gerufen der französische Präsident Macron nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und jetzt ist der neue Premier Keir Starmer hier in England Gastgeber. Und wer schon mal Bridgerton oder Downton Abbey geschaut hat, man kann sich so ein bisschen so Blenheim Palace vorstellen, oder Christoph? Also so ein Schloss im Grün und jetzt die Invasion der Politik.
Genau, so wie wir uns das vorstellen aus der Fernsehserie. Es ist jetzt auch heute noch ein wunderschöner Tag, Sonnenschein, blauer Himmel über grüner Landschaft und mittendrin dieses wunderbare Schlösschen Blenheim Palace. Und das ist benannt, ich musste da ja mal nachgucken, nach einer Schlacht, nach einem Ort. 1704 hat dort eine Schlacht stattgefunden und dort haben die Briten, die Engländer in einer Koalition, die Franzosen und die Bayern besiegt. Und das waren die spanischen Erbfolgekriege für alle Historiker unter uns. Und ich habe eine nette Anekdote gehört. Als der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing hier vorfuhr, weil er eingeladen worden war zum Empfang, das ist schon ein paar Jahre her, stieg er also aus dem Auto aus und offenbar war ihm das französische Schicksal noch nahe. Er schaute auf dieses riesige Schloss und sagte, das sei schon ein ganz schön großes Schloss für eine so kleine und unbedeutende Schlacht. Gut, wir sind ein paar Jahre weiter. Der Frieden in Europa ist halbwegs gesichert, wenn wir wenigstens die Ukraine ausklammern. Aber das ist natürlich das große Thema hier auf der Agenda.
Da sind wir schon mittendrin. Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft klingt jetzt ziemlich abstrakt. Konntest du schon rausfinden, worum es da eigentlich konkret geht?
Auf der Agenda ist eben die Sicherheit in Europa. Das klingt sehr abstrakt. So ist das hier eröffnet worden. Und dann gibt es weitere Runden, in denen die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Da muss man sich dann entscheiden. Das läuft parallel. Da geht es um Energiesicherheit. Da geht es um die Wahrung der Demokratie. Da geht es um Migration. Also alles heiße Themen. Alles sehr aktuell. Und insgesamt gibt es keine formellen Beschlüsse, keine Textarbeit. Es wird nicht am Abschlusskommuniqué gearbeitet, sondern es ist der Austausch. Und ich glaube, für Keir Starmer ist dies auch wirklich die Möglichkeit, mit vielen Politikern erstmals ins Gespräch zu kommen. Es ist der große Auftritt nach der Wahl auf politischer internationaler Bühne.
Das ist ja total spannend für ihn gewesen. Jetzt erst der NATO-Gipfel in DC, dann Fußball gucken in Berlin. Also es ist wirklich so ein politisches Speed-Dating. Und jetzt ist aber der große Elefant im Raum doch auch der Brexit. Also das ist ja eine Trennung, die wir als Deutsche und Europäer irgendwie immer noch nicht richtig verarbeitet haben. Welche Agenda gegenüber Europa hat diese Labour-Regierung jetzt? Kann man da schon so ein bisschen was ablesen?
Ja, man kann einiges ablesen. Wir wissen ja aus den Ankündigungen vor der Wahl, keine Rückabwicklung des Brexit, kein Beitritt zum EU-Binnenmarkt, kein Beitritt zur Zollunion und auch Schengen-Raum, also Freizügigkeit, ist kein Thema für diese Regierung. Es ist ja ganz interessant, wenn man sich nochmal anschaut, wer in dieser Regierung drin sitzt. Keir Starmer, der Premier, der immer als Remainer, als derjenige aufgetreten ist, der eigentlich nicht für den Brexit war. Der jetzt aber deutlich macht, es gibt kein Zurück, er will das nicht rückabwickeln. Das Volk hat einmal entschieden, die Politik, die Tory-Regierung hat das eingeleitet, da wird es keine Rückwärtsbewegung geben. Und auch in seiner Regierung ganz viele Minister, Staatssekretäre, die dem Remain-Lager zuzurechnen sind. Aber er will jetzt hier die Stabilität signalisieren, die Annäherung an die Europäische Union, vielleicht auch die Normalisierung. Wenn wir uns zurückerinnern, dann gab es Zeiten, da sind Tory-Minister abgestraft worden dafür, dass sie mit Vertretern der Europäischen Union gesprochen haben. Das galt als Frevel. Davon sind wir jetzt weit weg und es gibt eine Wiederannäherung und das wird natürlich auch konkreter, wenn man da mal so ein bisschen ins Kleingedruckte beispielsweise des Parteiprogramms geht und der Äußerungen der letzten Wochen. Da geht es um ein Veterinärabkommen, also den besseren Handel zwischen der EU und Großbritannien mit Fleisch, Tieren, Agrarprodukten. Es geht um ein Sicherheitsabkommen. Also da ist ziemlich viel auf der Agenda, was hier angeschoben, angesprochen wird, wo hier ein informeller Austausch stattfindet.
Wir haben ja gestern die King's Speech gehabt, wo Labour eben das neue Regierungsprogramm vorgestellt haben. Und ein heißes Thema, an dem hier auch im Wahlkampf immer die beiden Parteien gemessen wurden, ist ja eben der Umgang mit den Flüchtlingen über den Ärmelkanal. Und Keir Starmer hat da bisher auch eigentlich immer, auch in der Regierungserklärung in dieser Woche, so ein bisschen, ist im Ungefähren geblieben, hat gesagt, Grenzschutz soll verbessert werden und wir müssen die Schlangen der noch nicht abgewickelten Asylbewerber abbauen durch schnellere Bearbeitung der Fälle. Jetzt wäre es ja für ihn vorteilhaft, wenn er mit der EU da auch noch mal anders ins Gespräch kommen könnte, als das bei seiner Vorgängerregierung der Fall war. Ist das denn auch ein Thema, das da eine Rolle spielen wird?
Absolut, das spielt natürlich eine große Rolle, vor allem weil er ja das Ruanda-Schema abgeschafft hat. Das war eine der ersten Entscheidungen der neuen Regierung und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Ich habe letztens erst gelesen, ziemlich interessant, dass Australien, die ja mit einem ähnlichen Modell unterwegs waren, feststellen mussten, dass diese abschreckende Wirkung gar nicht so gegeben ist, wie man das eigentlich will. War immer auch mit einem Fragezeichen versehen. Hat es eine abschreckende Wirkung, wenn man Flüchtlinge nach Ruanda abschiebt und dort das Asylverfahren durchführt? Bei diesem Gipfel wird es schon auch sehr darum gehen, festzustellen, welche Möglichkeiten sich da auf europäischer Ebene jetzt eröffnen. Es wird ja über Sicherheit diskutiert, das wird sehr breit definiert, da spielt Migration eine wichtige Rolle. Und die Briten sind natürlich darauf angewiesen, sich mit den Europäern gut zu stellen, vor allem mit den Franzosen. Da gibt es auch Gespräche mit Frankreich erneut und wieder, muss man sagen. Das hat es ja auch schon in der Vergangenheit gegeben. Und es gibt in der Tat so eine Sensorik vorzufühlen, ob es die Möglichkeit gibt, beispielsweise einen Deal abzuschließen in die Richtung, man nimmt als Brite Flüchtlinge aus Europa auf und würde dann eben im Gegenzug eine bessere Kontrolle bei den Überfahrten sehen. Also, dass weniger Boote sich auf die gefährliche Fahrt machen über den Ärmelkanal von Frankreich nach England. Diese Gespräche werden hier auch geführt.
Und das andere große Thema wird doch die Ukraine sein, oder? Also militärische Unterstützung für die Ukraine, auch vor dem Hintergrund, dass bei den US-Wahlen im November Donald Trump gewinnen könnte. Dann sollen die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, denn Trump will ja die Unterstützung für Kiew drastisch zurückfahren oder ganz einstellen und da Putin in seiner Nachbarschaft freie Hand lassen. Was steht da auf der Agenda?
Absolut, das ist Thema. Selenskyj ist hier auch zu Besuch. Er hat natürlich schon das Signal empfangen von Keir Starmer, dass er die Politik fortsetzen wird der Vorgängerregierung. Also große Solidarität mit der Ukraine, Unterstützung finanziell, aber auch militärisch. Die Briten haben ja sehr viel ausgebildet, Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Streitkräfte. Und ich finde das schon ganz spannend, irgendwie nach dieser Nacht, in dem wir also den möglichen nächsten stellvertretenden Präsidenten USA gehört haben und es sehr deutlich wird, dass von amerikanischer Seite die Unterstützung, sollte Trump gewinnen, zurückgefahren wird, dass das im Grunde der große Schatten ist, der sich jetzt vorauswirft. Auf diesem Ereignis natürlich auch diskutiert wird, inwiefern man da dann gegensteuern kann, also Mittel aufbringt, die Unterstützung für die Ukraine hochzufahren. Das ist nicht so ganz einfach. Die USA sind seit dem Ausbruch des Krieges mit rund 100 Milliarden Euro unterwegs. Das ist bilaterale Unterstützung, also Geld, militärisch. Und die EU insgesamt mit etwa 80 Milliarden. Also da sieht man, wenn an einer Stelle zurückgefahren würde, wie viel das dann auch für die Ukrainer bedeuten würde. Jetzt ist natürlich auch immer so ein bisschen die Debatte, kann man eigentlich diese Unterstützung und diese Beziehung zu der Ukraine, kann man die Trump-proof machen, also sicher vor einer Präsidentschaft Trump. Und da muss man sagen, wenn man über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben spricht, was ja auch beim NATO-Gipfel schon angeklungen ist, dann wird das ziemlich schwierig, ziemlich fordernd. Denn eigentlich braucht man dafür Zeit, wenn man beispielsweise aufrüsten will. Die Gelder sind auch nicht da. Wir sehen auch, wie langsam das in Deutschland geht. Jetzt kommt Starmer hier auch her und sagt, 2,5% wollen wir investieren. Wir prüfen das gerade. Es gibt so eine Review, dass man also schaut, wie stehen die Streitkräfte eigentlich da. Bislang war ja immer 2% das Ausgabenziel für die NATO-Partner. Also 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung der jeweiligen Partner. Das soll hochgefahren werden. Das ist die Debatte, die England angestoßen hat.
Also ein paar dicke Bretter, die da gebohrt werden. Danke schon mal für die Einblicke. Ich sag dazu, wir zeichnen auf am Donnerstag um 11 Uhr. Mal gucken, wie sich das also noch weiter entwickelt. Und jetzt Christoph, weil die Verbindung nicht ganz so optimal war, du zwischendurch immer mal wieder ein bisschen weg und weil es so wahnsinnig rauscht, nimm uns doch einmal mit in dieses Pressezelt. Also du teilst die Verbindung da wahrscheinlich mit hunderten anderen Journalisten, oder?
Genau, ich teile die Verbindung mit hunderten anderen Journalisten und das ist immer die große Herausforderung. Wir sitzen hier so ein bisschen auf dem Acker, das ist ja sehr malerisch, also in der Nähe des Schlosses, das ist nur wirklich wenige hundert Meter entfernt, aber da muss die Infrastruktur gelegt werden. Ich finde, die haben sich total viel Mühe gegeben, ich bin beeindruckt, aber das Internet ist immer das Nadelöhr. Und mit mir sitzen hier ja in diesem Saal, ich schätze 200-300 Journalisten und sind also alle emsig und eifrig mit Kamera, die hin und her getragen wird, Stand-Up-Positions, wo die Live-Gespräche fürs Fernsehen geführt werden. Wir haben so kleine Booths, so kleine Hüttchen, wo wir drin sitzen. Da sitzt mein Kollege gerade drin und macht das Mittagsangebot fertig, weil wir ja die ARD-Hörfunk versorgen und auch Tagesschau.de. Ja, da sind wir am Start.
Umso toller, dass das geklappt hat, Christoph. Vielen Dank, dass du dich dazu geschaltet hast und viel Spaß noch da auf dem Acker.
Sehr gerne.
Tschüssi,
danke.
Bye bye, das Blenheim.
Ja, oh, jetzt ist wieder still auf dem Ohr.
Ja.
Also Gabi, vom Blenheim Palace zum Buckingham Palace, von Politik zu Nippes. Du hast eines der 6.000 Tickets ergattert, 6.000 waren es,
ja,
ne?
Ja.
Die innerhalb einer Stunde, habe ich gelesen, ausverkauft waren. Herzlichen Glückwunsch,
ja,
dazu.
Danke.
Du durftest dir den Ostflügel des Palastes anschauen. Das ist der, von wo aus die Königsfamilie immer zum Winken auf den Balkon tritt. Nimm uns Normalsterbliche bitte auch mal mit. Ich war noch nie im Buckingham Palast, also man steht davor und dann...
Ja, man steht davor und dann gibt es jetzt eben durch diesen neuen Ostflügel gibt es zwei Möglichkeiten, den Buckingham Palace zu besichtigen. Das eine ist, es gibt es schon seit 30 Jahren, die normale Sommeröffnung. Also wenn die Königsfamilie in der Sommerfrische in Schloss Balmoral in Schottland ist, dann darf man durch die Staatsräume latschen über den wertvollen Teppich und das wirkt natürlich alles immer sehr beeindruckend. Es hängen ganz viele Kunstwerke an den Wänden und dann kommt man in den grünen Salon, in den blauen Salon, ins Musikzimmer, in den Ballsaal. Also das ist entsprechend prächtig. Und jetzt der Ostflügel. Das Besondere ist eben, dass das ein Gebäudeteil ist, der privat genutzt wird von der Königsfamilie und darum bisher keiner rein durfte. Und der Buckingham Palast wird gerade in einem 10-Jahres-Zeitraum für über 300 Millionen renoviert und der Ostflügel ist jetzt schon weitgehend renoviert, sodass da alles schick gemacht ist. Wir waren allerdings auch in einem Raum, wo die Renovierung noch anhält und da stand eben noch dieses ganze Baugerät rum und man sah die Fußbodendielen und auf jeder einzelnen Planke war ein Aufkleber mit einer Nummer und uns wurde erklärt, dass insgesamt über 40.000 dieser Fußbodendielen aufgenommen wurden, um darunter alles ordentlich zu machen und dann genau nummeriert sie wieder zurückgelegt wurden. Also das ist ein aufwendiger Prozess. Ich weiß nicht, ob es englische Handwerker sind, aber gut. Genau, also das war so der Einblick und das Besondere ist eben, dass das der Gebäudeteil ist, wo eben auch sich Königsfamilie nochmal aufhält.
Und die haben jetzt aber die Koffer gepackt und sind in den Westflügel gezogen, oder?
Ja, also es wohnt ja im Moment keiner dauerhaft im Buckingham Palast. Die Queen hat sich da schon, bevor sie dann aber auch älter wurde und überwiegend in Windsor war, dort aufgehalten. Charles wohnt in Clarence House, was um die Ecke ist und darum ist das, glaube ich, ihm auch nicht, also er hat jetzt nicht den Eindruck, dass er die Leute in sein eigenes Wohnzimmer lässt, wenn er sie da durchlaufen lässt. Er ist da etwas weiter weg. Und er hat ja sowieso die Philosophie, dass er sagt, er möchte die Paläste mehr öffnen, er möchte mehr zeigen, er möchte den Leuten Zugang gewähren. Und nun, ich habe 90 € umgerechnet für das Ticket bezahlt.
Ich wollte sagen, noch ein bisschen Taschengeld nebenbei verdienen.
Ist dann auch noch drin.
Als du zurückkamst von diesem Termin, warst du ein bisschen entsetzt, wie schrecklich die eingerichtet sind. Wie sieht's da aus?
Ja, es ist natürlich eine Frage des Geschmacks, muss man dazu sagen. Aber man hatte nicht so den Eindruck, dass das jetzt very British wäre, sondern es ist very fernöstlich. Man guckt auf Unmengen wohlbeleibter Buddha-Figuren, feuerspeiende Drachen, fauchende Löwen, meterhohe Porzellanpagoden, goldene Bonsai-Bäumchen. Und die Erklärung dafür ist, dass König Georg IV. Ein großer Verehrer fernöstlicher Kunst war. Das war damals so ein Trend, Chinoiserie, das war die europäische Interpretation exotisch fernöstlicher Motive. Und er hat diese ganze Sammlung eigentlich im Brighton Pavilion, also einem seiner Unterpaläste, angesammelt. Und dann kam Königin Victoria, die hat den Ostflügel anbauen lassen an den Buckingham Palast, also vorne diese Spange eigentlich erst zugemacht, wo jetzt dieser berühmte Balkon ist. Deswegen musste Marble Arch, da stand früher Marble Arch, Arch musste weichen, wurde umgesiedelt an das Ende der Oxford Street, an Speaker's Corner, an das Ende des Hyde Parks. Marble Arch weg, Ostflügel dran. finanziert wurde das durch den Verkauf von des Brighton Pavilions. Und dann hat sie halt alles, was im Brighton Pavilion war, inklusive Gardinenstangen, Kaminen, Tapeten, im Laufe von 2 Jahren mit vielen Kutschladungen nach London bringen lassen und damit den Ostflügel dekoriert.
Und jetzt will es keiner bei sich im Haus stehen haben und jetzt packen sie es in den Ostflügel für die Touris.
Ja, beziehungsweise, ich meine, sie haben da ja schon auch drin gelebt. Das ist ja, also es ist, natürlich sind das edle Sachen, aber man muss natürlich... Ja. Ja, den Geschmack mögen oder nicht?
Geschmack ist relativ. Wir wollen ja auch nicht gemein sein. Sind dir denn Royals über den Weg gelaufen? Obligatorische Frage.
Nein, natürlich nicht. Nein, aber es war schon so ein bisschen, wir waren so 20 Leute. Das sind ja immer nur kleine Gruppen. Und wir hatten nicht nur die Führerin, die alles erklärt hat, sondern auch noch immer 3 um uns herum, die aufpassten, dass man sich nicht hier mal auf das gelbe Sofa sinken lässt oder mal ein bisschen an der Tapete fummelt. Und also ein besonderer Augenblick ist dann natürlich schon, wenn man in dem Raum ist, der hinter dem Balkon ist, von dem die Royals immer winken. Und wir durften leider nicht auf den Balkon, man durfte aber durch die Gardine gucken. Und da stehen dann eben die ganzen Touristen draußen, die einem entgegengucken und warten auf Changing of the Guards, auf den Wachwechsel. Und was ich nur zu diesem Balkon sagen kann, ich finde ihn ziemlich eng, weil die dicken Fassadensäulen ihn wirklich ziemlich eng machen. Und die Balustrade ist ziemlich niedrig. Ich glaube, da sollten die Königskinder immer gut festhalten.
Kein kinderfreundlicher Balkon.
Genau. Ja, aber Franziska, wo wir schon bei den Royals sind, du warst auch mit einem royalen Thema beschäftigt. Du warst auf der Themse unterwegs beim Swan-Upping, dem traditionellen Zählen der königlichen Schwäne. Mhm.
Und ihr habt die Augen gerollt, als ich gesagt habe, ich möchte diesen Termin wahrnehmen. Schon wieder Swan-Upping. Weil es jedes Jahr stattfindet und irgendwie machen das ja alle Corys, weil es so skurril ist.
Aber jeder, der neu ist, darf es erstmal machen.
Und ich finde, man lernt auch was über das Land. Also wo sonst ziehen sich die Leute einmal im Jahr seit dem 12. Jahrhundert bunte Uniformen an, mit einer Schwanenfeder im Hut, setzen sich ins Ruderboot, fahren mit Mitgliedern des Palastes auf einem Dampfboot die Themse hoch, hissen Schwanenfahnen und zählen dann im Auftrag des Königs Schwäne. Also das sagt schon irgendwie was über dieses
Land.
Ja,
bei uns wären das Menschen in Regenjacken und Gummistiefeln, die unscheinbar durchs Unterholz brechen. Und das ist jetzt tatsächlich eine andere Nummer, ja.
Ja, und das Ganze hat natürlich auch einen tieferen Sinn. Also früher hat man die Schwäne natürlich gegessen, das war eine Delikatesse. Und deshalb gehörten alle unmarkierten Schwäne dem König. Der durfte das Recht auch auf andere übertragen. Und heute gehören diese Schwäne eben entweder dem König oder 2 Londoner Zünften, den Vintners oder den Dyers. Ja, und diese 3 Truppen ziehen dann eben einmal im Jahr los. Und heute geht es aber eher um Tierschutz. Man zählt die Babys, wiegt die, guckt, ob die Verletzungen haben und beringt sie dann entsprechend.
Und du hattest jetzt aber ein bisschen Pech, weil auf der Strecke, auf der du dabei warst, war gar nicht so viel Schwan.
Nein, es war die Definition von Reporterpech. Wir haben alles gesehen, nur keine Schwäne. Was damit zusammenhängt, dass durch viel Regen und Überflutungen Neste schon mal weggespült werden und dass auch Nerze sehr gerne diese Eier essen, beziehungsweise die Schwanenbabys und auch andere Tiere. Aber es war trotzdem total spannend. Also auch, dass Engländer mit historischen Booten dabei waren, die ziehen dann die Ruderer, wenn die zu müde werden, weil das ist ein recht langer Abschnitt der Themse, den man da hochfährt. Und da waren einige Boote dabei, die auch damals bei der Evakuierung alliierter Soldaten bei Dünkirchen 1940 schon dabei waren. Also viel Geschichte. Und überhaupt so an der Themse entlang zu fahren, da stehen Villen. Das Wort Villa trifft schon eigentlich gar nicht mehr. Also Gärten wie Freizeitparks. Und vor dem Steg liegt dann auch kein Bötchen, sondern quasi eine halbe Yacht. Also ich kann diese Strecke auf jeden Fall empfehlen für alle, die mal so eine Stunde aus London nach Maidenhead rausfahren wollen. Ja, und die Schwanpopulation, das war jetzt also wirklich Pech auf dieser kurzen Strecke. Es geht den Schwänen jetzt nicht grundsätzlich schlecht, sondern das war wirklich irgendwie einfach nur eine blöde Strecke.
Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, mit den Schwänen hätte es ein Ende und dann weiß man ja auch nicht, wie es in der Monarchie weitergeht.
Richtig.
Ach nee, das sind die Raben, aber egal.
Das war's schon wieder von uns am Mitford Place. Gabi, du hast jetzt sogar einen Podcast-Fan vor der Tür getroffen.
Ja, da war ein Podcast-Fan aus München, der das Straßenschild Mitford Place gesehen hatte und dann da ein Foto machte. Oh. Und die Kollegin, die ihn angesprochen hat, was machen Sie denn hier? Und ja, ich bin Podcast-Fan. Haben wir uns gefreut.
Total.
Also schöne Grüße.
Genau, aber die Hörerinnen und Hörer müssen natürlich nicht persönlich vorbeikommen, sondern sie können uns auch Post schreiben, E-Mail, Anregungen, Kritik immer gerne an podcast.london@ndr.de. Bis nächste Woche, sagen
Gabi Biesinger
und Franziska Hoppen. Ciao. Tschö.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.